Der Arbeitsbogen ist vorbereitet, den kriegen Sie nachher. Wir wollen heute einmal auch methodisch ein klein wenig anders anfangen. Bitte Sie, dass Sie aufschlagen das gute Wort Gottes, Römer 8. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass in Gottes Wort jeder kleine Winkel eine Bedeutung hat. In einer Bibelarbeit hier in Eitlingen habe ich schon das Wort von Johann Albrecht Bengel zitiert. In der Bibel hat jedes Biegelein eine Bedeutung. Schwäbisch sind Biegele. Im Dachboden, so die Ausbauten, in die man die alten Koffer abstellt und das, was man noch nicht, die Schirme, die man vielleicht nochmal reparieren will. Lauter Schwäbisch gesagt, Gruscht, aber man hat noch nicht den Mut wegzuwerfen. Und so kommt ein in der Bibel manches vor, ach, das bringt nicht viel. Und Bengel sagt, jedes Biegelein, jeder Dachausbau, jede versteckte Ecke hat ihre Bedeutung. So heißt Römer 8, so gibt's nun nichts Unerfreuliches mehr für die, die Christen sind. Heißt bei Ihrer Übersetzung so ähnliches? Das ist leider die Botschaft, die heute oft erzählt wird. Wenn du Jesus hast, gibt es nichts Schlimmes mehr in deinem Leben, dann sind alle Probleme gelöst, dann bekommt dein Leben weite Horizonte, dann ist dein Leben erfüllt von Freude, komm zu Jesus. Der Paulus sagt, Moment mal, es gibt nichts Verdammliches mehr. Nichts, das mich in die Hölle verdammt, wenn ich bei Jesus bin. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Bibel etwas hineinlesen, was dort nicht drinsteht. Ganz wichtig ist die Formulierung des Apostels Paulus, bewusst gewählt. Es gibt nichts Verdammenswürdiges, nichts, was uns in die Hölle, in die Ferne von Gott verdammt, wegschließt, ausschließt von Gott. Für die, die in Christus Jesus sind. Merkt euch, ihr werdet diese Formulierung bei Paulus oft finden. Und damit hat er aufgenommen, was er bei seinem Herrn Jesus gelernt hat. Dass Jesus gesagt hat, ach, wie oft wollte ich euch schon sammeln, wie eine Glucke sammelt ihre Küken, ihre Küchlein unter ihre Flügel. Wenn der Raubvogel kommt, macht die Henne kluck, 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 kluck und die kleinen schutzbedürftigen Biberle, schwäbisch gesagt, fliehen unter die Flügel der Mutterglucke, geschützt, gewärmt, genährt bei der Mutter. Sagt Paulus, in Christus, wenn Jesus das machen will, dass er uns schützen, bergen will, dann nehme ich den Ausdruck, Christen sind Leute, die in Christus sind. Oder ein anderes Bild, Johannes 15. Jesus sagt, bleibet in mir, so wie die Rebe im Weinstock bleibt. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Mir ist das erst in den 14 Jahren, die ich dann im schönen Remstal zubringen durfte mit seinen wunderbaren Weinbergen, klar geworden. Eine Rebe, das siehst du ja zuerst gar nichts. Den Winter über sieht man nur den Weinstock und der sieht so krumm gewachsen aus, so fasrig, dass wenn jemand sagen würde, da wachsen mal Reben raus und da hängen am Schluss Früchte, Trauben, gute, prall gefüllte, mit Süßigkeit gefüllte Trauben, wird mein Liebchen sagen, das ist biologisch undenkbar, das gibt's nicht. Doch, an den Reben plötzlich, da sind die Augen und da wachsen kleine, zarte Reben heraus und am Schluss sieht man die ersten Traubenansätze und wirklich unter der Sonne gibt's die Frucht, die ihren Saft, ihre Nahrung aus diesem alten, knorzigen Weinstock sucht, so sagt Jesus, bleibet in mir. Wie die Rebe kann keine Frucht bringen, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr müsst in mir sein. Oder hat Jesus gesagt, Johannes Evangelium, wunderbar, wer mein Wort lieben wird, zu dem wird der Vater kommen und ich werde kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Nicht nur ein Besuch, gelegentlich Kontakt, sondern dann gehöre ich zu euch. In eurem Leben Wohnung. Am allerschönsten, am Schluss von Johannes 17, in dem Gebet, das Jesus zu seinem Vater gesprochen hat, Vater, wie ich in dir verbunden bin, so sollen auch die, die du mir gegeben hast, das heißt nicht, die sich entschlossen haben zum Glauben, sondern die du mir gegeben hast, wunderbar, die sollen in mir und in dir sein, so wie ich in dir bin, sollen sie in uns sein. Also wenn der Paulus aufnimmt, Christen sind Leute, die in Christus sind, nimmt er den Herrn Jesus ernst. Und für die, die in Christus sind, umgeben von der Gegenwart des Herrn Jesus, hineingenommen in seine Lebenssphäre, für die gibt es keine Verdammung mehr. Da kann der Teufel sagen, Entschuldigung, ich weiß sehr viel aus dem Leben dieses Menschen. Ich weiß, wie viele Menschen der Rolf Schäffbuch verletzt hat. Ich weiß ganz garstige, dreckige Dinge, soll ich es dir sagen, lieber Gott? Dann wird Gott sagen, das weiß ich auch. Aber das ist doch nicht der ganze Rolf Schäffbuch, sondern der gehört doch zu Jesus hinein. Es gibt nichts, was mich verdammen kann, solange ich zu Jesus gehöre, in Jesus geborgen bin. Der Paulus hängt nicht fest an der Formulierung in Christus sein, ob wir in Christus sind oder er in uns ist. Lest mal Kapitel 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von Toten auferweckt hat, in euch wohnt, oder Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, oder nachher wieder der Geist in uns wohnt. Manche Leute sagen, ach, die Lehre von der Dreieinigkeit, Glaube an Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und dass die eng zusammengehören, das ist irgendwann so um 400 von ein paar tiefsinnigen Theologen erfunden worden ist, dann müssen sie Bibel lesen, dass schon der Paulus sagt, auf die einzelne Formulierung kommt es gar nicht an, ob ich in Christus bin oder Christus in mir oder Gott in mir wohnt oder ich in Gott bin oder Gottes Geist in mir wohnt oder ich seinen Geist habe. Die Wirklichkeit ist, dass der lebendige, dreieinige Gott mich ganz zu sich nimmt und ganz in mein Leben hineinkommt. Aber wie ist nun das? Was hat man denn davon, wenn man so eng zu Jesus gehört?
junge Leute, so eine Generation vor euch, haben die Formulierung geschätzt, was bringt's? Was habe ich davon? Bringt das Christsein, was bringt's, wenn ich in Christus bin? Ist das so, dass nichts Unerfreuliches mehr passiert? Dass ich geschützt bin? So stellen sich ja manche Leute vor, wie kann denn das passieren, wenn man zu Jesus gehört, dass ein Unfall passieren kann, dass eine schwere Krankheit über einen kommt? Das kann doch gar nicht sein, wenn Jesus auf mich aufpasst. Oh, sagt der Paulus, ihr kennt die Welt noch nicht, was da alles passiert, wenn man zu Jesus gehört. Jetzt marschieren wir mal an den Schluss von Kapitel 8. Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Das Wort, das die Beutelsbacher so furchtbar missverstanden haben. Aber Christen erleben, dass viele Leute gegen sie sind. Wie war es denn bei Jesus? Ist kühn gesagt, wenn ich formuliere, der hat mehr Feinde als Freunde gehabt. Mehr Leute, die ihn eigentlich weghaben wollten. Die gesagt haben, du bist ein Störenfried, Jesus. Am besten würden wir für dich verzichten. Mal sehen, ob der Herodes oder der Pilatus nicht dafür sorgt, dass du von der Bildfläche verschwindest. Schon seine ehemaligen Nachbarn und Freunde in Nazareth haben gesagt, dann stürzen wir ihn lieber den Steinbruch runter, den Abhang. Menschen, über denen das Wohlgefallen Gottes ruht, werden es erleben müssen, dass sehr viele Leute gegen sie sind. Ich hätte es auch lieber in meinem Leben gehabt, dass ich mit allen fröhlich ausgekommen wäre. Aber stören sich viele Leute dran, dass wir zu Jesus gehören wollen? Da gibt es Anklagen. Ach, die tun doch bloß so, die sind scheinheilig. Kaum hat man Korntal angefangen als eine Sammlung derer, die wirklich eine Gemeinde bilden wollen, haben gesagt, Heilige Korntal, die wollen heiliger sein als die anderen. Gegnerschaft. So wie Jesus auch Gegnerschaft erlebt hat. Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Da wird sehr viel bei uns gekratzt werden können, wenn wir zu Jesus gehören wollen. Sagen, was ich von dem weiß und von der weiß, wie die sich damals benommen hat, was die mal für einen Ausdruck gesagt hat. Die tun immer so, als seien sie die Vollkommenen. Sie werden beschuldigt werden. Psalm 23 heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott beherbergt mich, Gott lädt mich ein zu sich. Aber draußen stehen die, die sagen, der gehört doch gar nicht richtig dazu. Ist doch gar nicht echt bei dem, glaubt's doch nicht. Vielfache Beschuldigung. Ja, Gott ist hier, der mich erst gerecht macht. Ich, in meinem Leben, wenn ich meine Biografie aufschlage, da ist vieles, was kritisiert werden kann, was nicht von Gott stammt. Aber Gott sagt, ich habe mit dir, der du Jesus gehörst, vor, dass du in Ewigkeit gerecht dastehen wirst, dass da keine Befleckung mehr da sein wird, auf deiner Gerechtigkeit. Vers 34. Wer will verdammen? Wo ist dieser Begriff schon mal aufgetaucht? Kapitel 8. Gleich in Vers 1, gell? Nichts Verdammliches. Ein Wort, das wir eigentlich leider nur von Flüchen her kennen. Verdammt. Großer Roman nach 45, dann verfilmt. Verdammt in alle Ewigkeit hat das eigentlich aufgenommen. Bin ausgeschlossen von allen Menschen. Bin der letzte Dreck weggeworfen. Ich habe kein Lebensrecht mehr. Und so werden wir es erleben, selbst wenn wir zu Jesus gehören. Vielleicht haben es die Missionarinnen und Missionare am schlimmsten durchstehen müssen. So wie mal der Apostel Paulus von sich selber gesagt hat, wir sind der Abschaum der Welt. Wir sind Narren um Christi willen. Dass man sie ausgelacht hat. Die mit ihrer Kleidung, die mit ihrem Lebensstil. Was wollen die denn hier? Die komischen Leute. Und dann haben sie geschafft in der Fremde, ohne Freunde. Ohne Erfolg. Herr Jesus, hast du mich selber abgeschrieben? Brauchst du mich nicht mehr? Wir haben lange Jahre mit unserem württembergischen Jugendwerk Kontakte gehabt zur Jugendarbeit in Thüringen. Muss ich mal klar machen, dass das so ein Jungscharhelfer, Jungscharleiter mit 3, 4 Kindern geschafft hat und gesagt hat, das hat vielleicht einen Wert. Es ist der Segen des Herrn Jesus bei mir. Jetzt ist auch nur der 4. weggeblieben und der 3. kommt seltener. Und ich werde wegen dieser Arbeit ausgeschlossen von der Oberschule, darf kein Abitur machen. Bin ich denn der letzte Dreck? Also, Paulus zählt das alles auf, damit wir nicht dieses falsche Dogma haben. Wer zu Jesus gehört, da geschieht nichts Unerfreuliches mehr. Wir gehören einem Herrn Jesus dann, den sie von Anfang an loshaben wollten. Weg mit dem. Und das werden auch uns dann Menschen spüren lassen. Wohl uns, wenn wir nicht selber mit unserer Eckigkeit und Dummheit schuldig sind. Und dann gibt es noch mehr, was der Apostel Paulus aufzählt. Vers 35. Trübsalen. Über jedem auch von uns wird mal das Totenglöcklein läuten. Gibt mal eine Krankheit, die dann nicht mehr geheilt wird, auch wenn es manchen schönen Aufschub auch in meinem Leben von Krankheit gibt. Es gibt furchtbar viel Schmerzliches. Einer meiner Lehrer hat im Krieg in Christ innerhalb von wenigen Monaten 4 Söhne verloren. Kannst du gar nicht ausdenken. Er hat sich doch gefragt, lieber Gott, hast du mich vergessen? Muss das sein? Ich lieb dich doch. Willst du mich strafen? Paulus sagt, es gibt Trübsal. Es gibt Angst. Es gibt Verfolgung, nicht bloß im Sudan. Und Hunger. Und Blöße, dass man nichts anzuziehen hat. Und Gefahr. Oder Schwert. Es gibt sogar das, was in Vers 38 steht. Tod, Leben, Engel und dämonische Mächte und Gewalten. Hohes und Tiefes. Es gibt sogar noch mehr. möchte euch nicht das Christsein madig machen, sondern das nüchtern sein. Im Grund genommen, ab Vers 4 im Kapitel 8, steht etwas drin von dem Kampf, in den man hineingerissen ist, wenn man zu Christus gehört. So wie der Herr Jesus gesagt hat, wenn Jesus den bösen Geist austreibt, Matthäus 12 steht das, dann geht der böse Geist hin und sucht sich 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er, verbündet sich mit denen und kommt zurück und möchte wieder in sein altes Haus hinein. Der böse Geist, der Teufel, das Dämonische lässt uns nicht so schnell los. Erst recht, wenn wir zu Jesus gehören wollen. Die, die nicht zu Jesus gehören, die sind sowieso seine Beute. Herr Jesus hat mal das wunderbare Bild gebraucht beim Petrus. Der Satan möchte dich sichten wie den Weizen. In allen Dreschmaschinen, schon im alten Babylon, Ägypten, bleibt die Spreu beim ersten Sieb oben, wird ausgesiebt und alles, was schwer ist, fällt durch. Die Weizenkörner, aber auch die Steine und auch die Körner vom Unkraut. Erst beim zweiten Sieb wird dann der Dreck ausgesiebt, damit der Weizen bleibt. Und so sagt Jesus, du der Teufel, der möchte dich heraussieben, gerade weil du bei Christus bist. An Steinen, an der Spreu ist er nicht interessiert, die hat er schon längst. Und das nimmt der Paulus auf in all den Versen, dass da eine Feindschaft ist. Im Galaterbrief Kapitel 5 heißt es, den Geist gelüstet es gegen das Fleisch und das Fleisch gelüstet es gegen den Geist. Das Ding muss weg. Wie wenn das ein schrecklicher Pickel ist, wo man sagt, Mensch, das muss aber weg, damit ich besser aussehe. So sagt der böse Geist, das Dämonische, das mit Christus muss aber weg. Wollen wir doch wegkriegen. Und der Heilige Geist sagt, das lasse ich mir nicht nehmen vom Teufel. Ein Ringen. Wer Jesus hat, muss sich darauf einstellen, dass es ein Ringen gibt. Als der erste entscheidende Markstein in meinem Leben war auf einer Freizeit 1949, war ich froh, dass der Seelsorger zu mir sagte, jetzt möchtest du ganz zu Jesus gehören, aber stell dich drauf ein, wenn du zu Hause die Haustür aufmachst, ist der Teufel schon da und möchte dir wegnehmen, was du an Segen bekommen hast. War gut, dass er das gesagt hat. Also, wir müssen uns auf den Kampf einstellen. War jetzt gerade in den letzten Tagen, letzte Woche nochmal auf den Spuren vom großen Dichter und Schriftsteller Jochen Klepper, der uns wunderbare Lieder geschenkt hat. In einem seiner weniger bekannten Lieder heißt es, das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen. Der Klepper war ein friedlicher Mensch, gerenisch, wollte möglichst wenig anecken. Das wird sich als Sieg erweisen. Herr Jesus, wenn du so in meinem Leben mächtig wirst, dass der Teufel mich bekämpfen will, dass du mich wieder in den Kampf gerissen. Wenn wir in Christus sind, müssen wir uns auf diesen Kampf einstellen, indem wir nicht ein Siegerleben führen, dass wir alle Versuchungen erledigen können, aber wir sind dran. Wir lassen uns nicht vom Teufel überrennen, sondern wir wollen, Vers 13, durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Sagt, nein, heute mit mir nicht. Herr Jesus, hilf mir dazu. Wir sind in den Kampf gerissen. Was hat man davon? Wenn man in Christus ist, lohnt sich denn das, so ein Leben im Kampf? Oh, sagt der Apostel Paulus, jetzt sage ich euch endlich auch mal etwas Erfreuliches, was wir haben. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht, haben am Anfang gesungen. Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Du, Gottes Geist ist doch auch noch da. Und nicht bloß dein gutes Wollen, dein Vorhaben, was du geplant hast und entschlossen hast, ich möchte Jesus gehören, sondern der Geist Gottes ist eine Triebkraft. Ich möchte gerade den Begriff treiben aufnehmen. Früher hat man, wenn man Brot gemacht hat, das habt ihr alle längst nicht mehr gesehen, aber so in den Bauernhäusern war die große Mehlmulde vorbereitet und da hat man ein kleines Bett gemacht, so mit Milch ein bisschen genässt und in die Mitte hinein einen kleinen Batzen Sauerteig gesetzt. Hefe wird man heute sagen. Ein Tuch drüber gebreitet. Und wenn man gesagt hat, ja, ja, jetzt, was ist das? Muss man nicht Milch nachgießen, damit das Ganze irgendwie das Mehl von der Milch durchnässt wird? Hat die Tante Pauline gesagt, das treibt. Und am nächsten Morgen war, da wo vorher Mehl war, in der Mulde, alles voll Teig, hat getrieben, durchsäuert, das bisschen Ding. Und so hat der Apostel Paulus gesagt, der Heilige Geist, und wenn es bloß nur so ein bisschen ist in eurem Leben, der treibt. Der treibt euch, was ihr gar nicht für möglich haltet, dass ihr mit der Versuchung fertig werdet, dass er euch zu guten Taten anstiftet, dass er euch Impulse gibt. Der ist auch noch da. Nicht bloß das Schwer. Ich wollte nicht bloß Christ sein, weil mir Jesus ein Vorbild ist und weil seine Worte interessant sind und faszinierend, sondern wer Jesus hat, erlebt eine neue Kraft in seinem Leben. Also eine neue Bewegung in unser Leben gekommen. Vers 15 und 16. Denn ihr habt doch nicht einen sklavischen, einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist von Kindern empfangen, durch den wir rufen zu Gott, Abba, lieber Vater. Denn dieser Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe es neulich schon mal angedeutet, bis in hohes Alter hinein hat mich das immer wieder beschäftigt. Kann ich denn Gott wirklich als meinen himmlischen Vater lieben? So wie Jesus gesagt hat, von ganzer Seele, von allen meinen Kräften. Gott lieb haben. Ich achte ihn, seine Majestät, aber kann ich sagen, lieber Gott, dass dich gibt. Denn da war immer noch eine ganz schöne Portion von Respekt, wenn wirklich am jüngsten Tag aufgedeckt wird, was in meinem Leben unvollkommen falsch war, womit ich Gottes Sache belastet habe, wird dann Gott nicht streng auf mich schauen und sagen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann hat mir der Geist Gottes den Durchblick gegeben. Denn vorher habe ich es falsch angesehen, dass dann vielleicht der Herr Jesus kommt und sagt, Vater, du darfst nicht streng schauen, ich will für den Jesus eintreten, den musst du lieb haben. Nein, mir hat der Heilige Geist einen Durchblick gegeben. Der Vater wird mit Augen voll Liebe und Freude und Begeisterung auf mich sehen. Ja, trotz dem Dreck da, trotz dieser Müllkippe von dem, was falsch ist. Ja, gerade deshalb. Deshalb habe ich doch dir den Retter Jesus geschickt. Ich bin mit meiner Planung zum Ziel gekommen bei dir. Wunderbar, gerade weil so viel Dreck da ist. Seitdem kann ich sagen, aber lieber Vater, dass du so Großartiges gewirkt hast. das für mich Rettung gibt. Nichts Verdammungswürdiges mehr. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Er beweist uns, wir sind Gottes Kinder. Das Dritte, was dieser Geist gibt, eine große Geduld. Lest mal Vers 24 und 25. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Wie kann man auf das hoffen, was man schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir noch gar nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Manchmal würde ich auch gern sehen, dass ich schon Engel bin, dass da überhaupt keine Befleckung mehr ist in meinem Leben, aber ich bin nur der alte Rolf Schiffbuch. Ich muss erst in Geduld warten, dass wahr wird, die Gerechten des Herrn werden wiederkommen. Die Jauchzen, Freude wird über ihrem Angesicht sein. Wir ahnen ja gar nicht, wie das sein wird. Wenn es wahr wird, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Darauf warten wir in Geduld. Nicht hektisch, wann kommt's denn endlich, dass keine Panne mehr passiert. Wann geschieht's denn endlich, dass keine Not mehr da ist, keine Trübsal, keine Angst? Wir warten darauf in Geduld. Das kann uns der Herr Jesus schenken. Ich übersetze gern Geduld mit einem gespannten Warten auf das, was der Herr Jesus erst noch wirken wird. Geduld ist nicht die Geduld eines Anglers, der da sitzt 3 Stunden lang und es passiert nichts, kein Fisch zappelt, sondern Geduld ist der Bräutigam, dem die Braut gesagt hat, am 24. komme ich heim und er ist morgens um 8 Uhr am Bahnhof und da kommt sie nicht, kommt auch nicht mit dem ECE um 9 Uhr, aber vielleicht kommt sie um 11 Uhr mit dem. Und wann kommt der Nächste? 13 Uhr. Gespannt, wann kommt sie? Sie hat mir zugesagt zu kommen, das ist eigentlich die Geduld. Mit gespannter Erwartung warten. Was gibt der Herr Jesus sonst noch? Wunderbar, Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wir wissen noch nicht mal, ob wir alle Fürbitten erwähnen, die notwendig sind, ob wir richtig demütig beten, ob wir die richtigen Worte benutzen. Worauf Gott wartet, was im Gebet laut werden soll. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, denn der Gott, der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Denk immer, wenn ich sage, Herr Jesus, Vater im Himmel, das ist das Entscheidende, wer den Namen des Herrn Jesus anruft. Noch viel wichtiger als alles, was ich nachher sage. Der Heilige Geist versteht doch, was mich umtreibt, was mich belastet, was vor Gott wichtig ist. Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein armer Mensch. Bleib du bei mir, halt dich zu mir. Also Jesus auch noch da mit seinem Geist, er gibt uns ein grenzenloses Zutrauen zum Vater, er schafft Geduld. Der Geist bringt unsere Gebete, er übersetzt das, was wir sagen wollen und sagen sollten, richtig. Die Hedwig von Redern, deren Lied wir gesungen haben, die war eine fantastische Übersetzerin in Spanisch, Englisch, Französisch. Und sie wurde deshalb in Bad Blankenburg oft zu den großen Blankenburger Konferenzen geholt, wenn ausländische Gäste da waren, zum Übersetzen. Und sie war so kongenial, wie wir es im Fremdwort sagen, dass sie gewusst hat, was den Redner umtreibt. Und manchmal ist sogar passiert, dass sie übersetzt hat. Und der Redner hat darauf gewartet, wann übersetzt sie ist. Ah, you got it already. Sie hat schon im Voraus richtig übersetzt, weil sie gewusst hat, was der Redner jetzt im Duktus seiner Rede sagen will. So müssen wir sagen, der Heilige Geist bringt doch unser Beten richtig hin. Wir brauchen uns nicht entschuldigen, wenn wir stottern oder einen Gedanken plötzlich verlieren. Der Heilige Geist bringt das zurecht. Noch etwas. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, nämlich denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe euch schon mal angedeutet, ich bin überzeugt davon, wenn der Apostel Paulus sagt, wir wissen, dass man da ein bisschen kratzen kann, und dann kommt man auf ein Jesuswort. Nicht der Paulus weiß, sondern Jesus hat uns wissen lassen. So hat uns Jesus wissen lassen, Lukas 21, wenn Trübsal kommt und Kriege und Hungersnöte und Inflationen, keine Angst, das ist erst der Anfang, es kommt noch viel schlimmer. Sie werden euch verraten und verleugnen und ausliefern. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die kommen sollen, steht Lukas 21. Denn auch die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Es wird das Erdbeben geben. Ihr aber, wenn dies alles geschehen wird, dies alles, erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass für euch Erlösung kommt. Also Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, für die kommt Erlösung. Alles diese Dinge sind Anzeichen einer zerbrechenden alten Welt und dass die neue Welt Gottes kommt. Dass Jesus das Kommando über die Welt übernehmen wird, nachdem alle Machthaber sich machtlos erwiesen haben. Wir wissen, dass die, die Jesus gehören, eigentlich nicht Angst haben müssen. Ich gehe zugrunde, sondern Erlösung kommt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ein paar Dinge, die der Apostel Paulus auflistet, ich habe es nachher im Arbeitsbogen für euch nochmal zusammengeschrieben. Gut, es gibt Trübsal, Angst. Heute kommt ein Brief an meine Frau und mich, von einer treuen ehemaligen Gemeindemitarbeiterin, die schreibt, ich habe gerade eine Bibelarbeit ausgearbeitet über den Regenbogen, dass Gott keine Fluten mehr schicken will, so wie es dem Noah und mit ihm uns allen versprochen hat. Und ich habe so viele schöne Bilder von Regenbogen gefunden. Und jetzt kriege ich die Nachricht, dass in Rumänien diese furchtbare Überschwemmung der Donau ist, wo doch Gott versprochen hat, dass keine Flut mehr kommt. Ich bin gerade im Gedanken dabei, was ich dieser lieben Frau mitteile. In der Bibel steht nicht, dass keine Flut mehr kommt. Da steht im Gegenteil drin, das Ende wird durch eine Flut kommen. Beim Propheten Daniel heißt das. Und der Jesus hat gesagt, es werden Inflation und Kriege und teure Zeiten zu kommen. Und großes Durcheinander, große Schrecknisse. Die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Sondern Jesus hat damals gesagt, ich setze den Regenbogen als Zeichen, dass ich nicht mehr wegen der Menschen die Erde verderben, vernichten will. Wir müssen immer genau lesen, was Gott gesagt hat, nicht unsere Fantasie draus machen. Also, es gibt sehr viel Schweres, Trübsal, Angst, Blöße, Hunger, Gefahr, Hohes, Tiefes, Mächte. Aber es gibt auch das, dass der Geist Gottes uns treibt. Dass wir wissen können, mein Vater denkt an mich. Mein Gott hat mich nicht vergessen. Ich kann es euch sagen, von Zeiten schwerer Krankheit, wenn einen eigentlich die Ärzte schon aufgegeben haben und man selber bloß noch die eigene Ohnmacht spürt, dass ein Trost, mein Vater im Himmel, der hat einen Weg für mich bereit, ein Ziel, ob ich gesund werde oder nicht. Mein Vater, Gewissheit, Geduld. Aber jetzt kommt das Entscheidende, und das wird man in den zweiten 45 Minuten miteinander ansehen, ab Vers 31. Was wollen wir nun zu dem allem sagen? Was ist die Quintessenz? Was bleibt unterm Strich? Was muss mit uns gehen als die große Gewissheit, damit es in all diesen Nöten und Bedrängnissen zum Siegeslied kommen kann? Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Wie kann es dazu kommen? Das nehmen wir dann uns vor in 10 Minuten, in ein ganz neues Universum. Wir sind ja mit unserem Leben hineingespannt in den Kosmos dieser vergehenden Welt. Und plötzlich ist da eine ganz neue Welt schon am Werden, in die du uns hineinholst, mitten im Zerbrechen der alten Welt, die auch uns betrifft, unseren Körper, unsere Ängste. Jetzt gib, dass unser Glaube gegründet ist in dir und dass wir durch dein Wort verlässlich wissen, nichts kann uns, gar nichts von deiner Liebe scheiden. Nichts kann uns in die Verdammnis hinunterreißen, wenn wir dich haben. Amen. Jetzt machen wir Punkt 5. In dem Jesus haben, der uns von Gott hingestreckt ist, da habt ihr doch das Pfand meiner Liebe. So ist Gott für uns. Pro nobis, für uns, setzt er sich ein. Jetzt möchte ich mit euch nochmal diesen Abschnitt lesen, ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Es ist wie wenn der Paulus einen Anlauf nehmen wollte und sagt, wie kann man das überhaupt in Worte fassen? Reichen die Worte nicht aus? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also nochmal, so wie am Anfang von Kapitel 1, jedes Biegelein wichtig, die Liebe Gottes, die in Christus Jesus zu packen ist, zu sehen ist, zu haben ist. Viele Menschen, erstaunlich viele, mehr als wir uns oft vorstellen, haben religiöses Interesse, würden gern einen Gott der Liebe haben, mit dem sie rechnen können. Aber wie kann Gott die Tsunamis zulassen? Und den Krieg in Georgien. Wie kann Gott das Schwere zulassen im Leben von vielen Menschen?
Ist das ein Gott der Liebe? Kennt ihr dieses Rechnen? Die machen einfach, nichts kann uns scheiden von Liebe Gottes, ein Punkt, und lesen nicht mehr weiter, die in Christus Jesus ist. In unserer Welt gibt es viel Dämonien. Der Jesus hat davon gesprochen, dass der Teufel ein Fürst dieser Welt ist. Der Teufel in unserer Welt losgelassen ist und sehr viel bestimmt. Aber was Liebe Gottes ist, Zuneigung Gottes, Sympathie Gottes, Eintreten Gottes, Bewahrung Gottes, wird in Jesus deutlich. Wenn ich diese Verse lese, denke ich an die EKD-Synode 1992 in Braunschweig. Da sollte uns Emanuel Abraham, der Präsident der äthiopischen Mekane Jesuskirche, einer lutherischen Kirche, ein Grußwort sagen. Er kam mitten aus den Verfolgungen. Der Generalsekretär der Kirche, Gudina Natumsa, war vom kommunistisch-marxistischen System verschleppt und erschlagen worden. Die Kirche war unter furchtbar vielen Bedrohungen. Und Emanuel Abraham hat nur gesagt, ich kann nicht viel sagen. Sie werden es verstehen. Aber ich grüße euch mit dem Wort: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und dann hat er eine Pause. In dem allem überwinden wir weit. Mit dem Gott und mit dem Jesus, der uns liebt, der uns mitten in Verfolgungen erweist, dass er auch noch da ist. Da hat einer unter Schwierigkeiten gesagt, Trübsal, Angst, Verfolgung, Blöße, Schwert. Aber Gott hat uns nicht losgelassen. Und heute ist über diese verfolgte Kirche, die ausgelöscht werden sollte, der lutherische Weltsender Addis Abeba, unter Mühen mit Millionen aufgebaut vom Westen, wurde vom kommunistischen Staat konfisziert und kaputt gemacht. Und heute gibt es eine lebendige Kirche Jesu Christi in Äthiopien. Wir überwinden weit, steht 20-0, nicht bloß 2-1 wie beim VfB. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt. Woher gibt's diese Gewissheit? Ich bin gewiss. Dass das, wenn Gott für uns ist, auch etwas bringt. Woher weiß ich denn gewiss, dass Gott für mich ist? Vers 32, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wieder sind zwei Worte vom Apostel Paulus zusammengezogen. Einmal das Wort, das ihr alle kennt, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren bleiben, das ewige Leben haben. Da habt ihr wieder dieses Verb. Er hat gegeben. Er hat uns hingestreckt, offeriert. Das nimmt der Paulus auf. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, in unsere Welt hineingegeben. Martin Luther hat in seinem euch wahrscheinlich fremd erscheinenden Lied wegen der Sprache großartig gefasst. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandt zu mir sein Vaterherz. Es war bei ihm für wahr kein Scherz, Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, fahr hin, es ist Zeit zu erbarmen. Fahr hin, meines Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sündennot und rett ihn aus dem bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Der Sohn dem Vater gehorsam ward. Der Vater hat sein Bestes vom Herzen gerissen. Die brauchen's doch. Geh hin, lass sie mit dir leben. Das ist der Beweis dafür, die Garantie. Das kann ich nicht an meinem Leben ablesen, obwohl da sehr viel gute Güte Gottes ist. Aber die Garantie, dass Gott für mich ist, hat er gegeben, als er seinen Sohn hineingegeben hat in unsere Menschenwelt und auch mir. Also Paulus nimmt schon die Formulierung von Johannes 3,16 ernst. Weiter nimmt er ernst, wenn wir doch ein bisschen kratzen, taucht ja dahinter die Gestalt des Abraham auf, die uns schon in Kapitel 4 wichtig gemacht wurde. Der Abraham, der so viel Güte Gottes erfahren hat, der im hohen Alter den Erben bekommen hat, den Gott ihm verheißen hatte, der erfüllt war vom Geist der Liebe, der Nachgiebigkeit gegenüber dem Lot und seinen Hirten. Den hat Gott auf die Probe gestellt. Liebst du eigentlich mich wirklich? Bist du bereit, deinen Sohn, über dem schon die Verheißung ist, herzugeben, ihn aufzuopfern? Wenn die Frage heißt, er oder ich? Ist diese Verbindung mit mir wichtiger oder das Leben des Sohnes? Und als dann Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, Gott hat dann verzichtet auf dieses Opfer, weil er gesagt hat, ich habe gesehen, dass du bereit gewesen wärst. Weil du bereit warst, deinen Sohn nicht zu verschonen, sondern ihn dahin zu geben, um meinetwillen, damit deutlich wird, wie viel ich, der lebendige Gott, dir bedeutet. Hat Abraham seinen Sohn wieder haben dürfen nach der Probe. Und diese Formulierung wird aufgenommen von 1. Mose 22. An deinem Sohn, an dem Opfer des Sohnes habe ich gesehen, wie viel ich, der lebendige Gott, dir wert bin. Und das dreht der Paulus jetzt um. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle dahin gegeben, um zu zeigen, wie viel wir ihm wert sind. Ewige Sohn Gottes, mit der Terminologie, mit der Sprache, mit der Formulierung von 1. Mose 22, sagt Paulus auch uns, wenn das schon für Gott ein Beweis war, er wäre bereit gewesen, seinen Sohn aufzugeben, bloß dass Gott dran kommt. So hat Gott das umgedreht, er hat seinen Sohn gegeben, bloß damit wir wissen, so viel bin ich ihm wert. Wie sollte er uns mit ihm nicht sein ganzes Herz, seine ganze Liebe schenken? Ich bin gewiss, dass uns von dieser Liebe Gottes, der uns den Sohn gegeben hat, nichts scheiden kann. Dritter Beweis, Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt, für uns eintritt. Bei Stuttgarter Kirchentag im Jahr 1969, da habt ihr alle noch gar nicht gelebt, hat ein Professor Klein in der Halle 6 vom Killesberg, vielleicht 10.000 Zuhörer, hineingerufen, das Entscheidende ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die Auferstehung ist nur ein Nachklapp. Was sollte sie denn noch mehr bringen, als dass die Liebe Gottes am Kreuz gezeigt wurde? Das klang fromm. Alle fromme Leute, CVM-Vorsitzende, haben Beifall geklatscht. Wunderbar, was sollte die Auferstehung noch mehr bringen? Ich würde sozusagen
Tür dazu geschlossen. So ist ich aber ich lieb. Aber Paulus sagt was ganz anderes. Er sagt, vielmehr, der auch auferstanden ist. Polo Malon. Jetzt haben wir es mit einem lebendigen Jesus zu tun. Der kennt mich durch und durch. Der ist nicht ferne im Himmel, sondern ist um mich her. Der weiß, was die Eitlinge an Pfingsten brauchen für ein Wetter. Und wenn es regnet, damit sie mehr abhängig werden von ihm. Der Jesus weiß alles. Wie hat er uns gesegnet in Regen und Sonnenschein? Vielmehr, der auferweckt ist. Wenn man auf ein langes Leben zurücksehen kann mit Jesus, wie ich kann jetzt, kann man bloß sagen, was hast du in meinem Leben schon gewirkt, an großartigen, ermutigenden, bewahrenden, du lebendiger Jesus. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und das macht der Apostel Paulus weiter, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1, heißt es, dass die Hauptsache vom Glauben, dass Jesus erhöht ist zu Gott, zu Rechten der Majestät Gottes. Und bevor ich heute Morgen das erste Gebet gelispelt habe, war schon Jesus vor dem Vater und hat gesagt, pass auf, dem Rolf Schäffbuch auf. Der tritt für uns ein. Der bittet für uns. Wir müssen ihn nicht erst erweichen mit unseren Gebeten. Ich denke, manche unserer hochliturgischen Gebete, Herr, wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Die Baalspriester haben gerufen auf dem Karmel, Herr, erhöre uns. Wir brauchen nicht erst das Herz Gottes erweichen, dass er uns hört. Herr Jesus tritt schon lange für uns ein. Es ist vielmehr so, unser armseliges Gebet ist ein Einklinken in das Gebet, das der Herr Jesus längst vor dem Vater bringt. Die modernen Telefonanlagen haben viel Schönes, aber auch manches Schwierige. Wenn unsere Kinder anrufen und meine Frau abnimmt und ich würde auch gern sozusagen hören, was die sagen, mich beteiligen und drücke auf den Knopf, dann kann meine Frau sagen, wer schnauft denn da? Bist du mit dem Apparat? Geh mal raus, ich schwätze mit meiner Ruth gerade. Das ist verständlich. Aber beim Vater im Himmel ist es anders, wenn der Herr Jesus das Gebet für uns vorbringt, vor den Vater. Ich will, wenn er sagt, komm, kling doch ein, mach mit, komm, sag deine Sachen auch nochmal, was unterstreicht das nochmal. Er ist vor, was ist das für eine Sache? Das haben wir in diesem Jesus, den uns Gott hingestreckt hat, bis in die himmlischen Höhen hinein, als ein Fürsprecher, einer, der für uns eintritt, der uns versteht, er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Und gar nichts, Krankheit nicht, nicht Scheitern im Beruf, nicht Enttäuschungen in der Ehe, Enttäuschungen in Liebesbeziehungen, das sind oft die allergrößten Enttäuschungen des Lebens, Enttäuschungen mit unserem guten Vorhaben, mit unseren eigenen Planungen, Mächte, die dazwischen kommen, wenn uns Dinge mitreißen wollen. Davon kann uns niemand scheiden, das ist garantiert festgelegt. Gott liebt mich, er ist für mich, er hat mir Jesus gegeben, meinen Jesus. Soweit von Kapitel 1, 18 bis 8, 39. So zeigt Gott, so offenbart Gott, so macht deutlich Gott seine Liebe, seine Gerechtigkeit, wie er gerecht, gut, hilfreich handelt. Und jetzt können wir doch eigentlich sagen, Halleluja, Amen, und jetzt wollen wir es glauben und annehmen. Paulus, dir ist wichtig, dass wir gehorsam sind im Glauben und es gelten lassen. Moment, sagt der Paulus, jetzt muss ich noch das sagen, was jetzt Römer 9 bis 11 drinsteht. Ich kann das im Einzelnen nicht auslegen, bloß den Sinn sagen. Da werden ja viele gesagt haben, also Paulus, das ist ja fantastisch. Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann vom Liebe Gottes. Aber Moment mal. Und was ist mit Israel? Die frommen Juden haben doch Jesus ans Kreuz gebracht. Die haben gesagt, weg mit ihm. Die sind doch offensichtlich verdammt. Klammer auf. Der Schillerhöhe in Gerlingen, vor einiger Zeit durfte ich einen schwäbischen Mitchristen begleiten, Lungenkrebs. Er hat mir gesagt, mit brechender Stimme, war ein großer Wirtschaftler, die Christen haben noch gar nicht begriffen, was mit der Weltwirtschaft auf uns zukommt. Dass das eine große Wirtschaft werden wird, die niemand richtig beherrschen kann. Wir sind allen schlechten Einflüssen ausgeliefert. Das hat ihn umgetrieben auf dem Sterbebett. Er hat gesagt, im Grunde genommen gäbe es nur einen Menschentyp, der mit diesem Durcheinander fertig werden würde. Das sind die Juden. Und dann hat er gesagt, aber die sind verdammt. War seine Überzeugung. Das darf man heute nicht in Zeitung schreiben. Ich würde auch Sie bitten, dass ich nicht sage, der Chefbuch hat gesagt, die Juden sind verdammt. War seine Überzeugung. Viele Leute von Anfang an, die haben den Herrn Jesus verfolgt, die hat doch Gott abgeschrieben. Nein, sagt Paulus, leben nicht. Gott hat mit Israel noch unheimlich viel vor. Denn die Leute, die so sagen, na ja, Israel, gell, was die für Dummheiten machen, auch mit den Palästinensern, also die kann ich aber nichts haben, die sind, man soll sie zwar nicht wieder Hitler, sollte man nicht sie ausrotten wollen, aber sie sind schwierige Leute. Halt, sagt der Paulus, nein, sie sind gesegnete Leute. Sie haben die Kind, so, Römer 9, Vers 4. Denen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen. Von denen kommen die Väter her. Jesus ist, Gott hat zuerst seinen Sohn Jesus als zu den Juden geschickt. Und ich bin selber ein Jude. Bin doch nicht verdammt. Die Juden sind doch nicht verdammte Leute, sonst wäre ich doch nicht der Apostel. Warum legt er so viel Wert drauf, drei Kapitelweise über Israel zu sprechen? Weil Israel gesagt wurde, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wenn das Makulatur ist, wenn das nicht gilt, dann kann ich mich auch nicht drauf verlassen, dass nichts mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Das ist auch Geschwätz. Entweder gilt das, dass der Bund des Friedens mit Israel nicht hinfällt, weil Gott es verheißen hat. Es sollen wohl Berge weichen, aber mein Bund soll nicht. An dem hängt alles. Wenn manche Leute sagen, oh, was mit Israel ist, das bewegt mich nicht, hat doch die zentrale Frage. Ob der Gott, der Israel erwählt hat und gesagt hat, das ist mein Augapfel und ich habe mit Israel Pläne und in dir, Abraham, sollen gesegnet werden, alle Völker auf Erden, ob das stimmt, oder ob Gott sagt, na ja, das habe ich mal gesagt, was geht mir mein Geschwätz von gestern an? Verstehen Sie, es geht in Römer 9 bis 11 nicht bloß um die Frage Israels, sondern eine zentrale Glaubensfrage. Ist Verlass auf Gott? Und alles, was der Paulus hier ausführt, da machen wir mal eine extra Bibelwoche drüber, ist, Gott bleibt bei seinem Plan. Wenn Gott beruft, dann scheidet er aus. Den Esau nicht, aber den Jakob. Und dann kann es auch sein, dass den Pharao verstockt. Da sind merkwürdige Dinge dabei. Und wenn Gott beruft, dann gibt es auch das, was Römer 10, Vers 11 steht. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr. reicht für alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Dabei bleibt es, dass Gott Wert drauf legt, dass man den Namen Jesus anruft. Du, mein Herr, du Erbarmer. Wir dürfen uns ruhig angewöhnen, bei unseren Gebeten nicht immer bloß Herr zu sagen, sondern du Erbarmer, du Erlöser, der du uns verstehst, du Liebreicher, du Verstehensvoller. Schreiben Sie mal auf, da kommen Sie auf 100 Prädikate in der Bibel, wo wir ihn nennen können. Jesus, was wir an ihn haben, du Sohn Davids, du Verständnisvoller, du großer Hirte, du Morgenstern. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Und es wird dabei bleiben, dass Gott am Ende, wenn es auch bloß ein Rest von Israel sein wird, doch sagen wir, da ist Israel im Heil. Gott bleibt bei seinem Plan, von dem er nicht abgeht. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Aber dann kommt der Vers 33 im Kapitel 11. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit Gottes und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Mit unserem brillantesten Verstand, mit unserer hingebungsvollsten Erkenntnis in biblische Geheimnisse, wird man bloß Bruchstücke erkennen. Von dem großen Universum der Weisheit Gottes. Wir müssen immer, wenn wir so leicht Theorien machen über Gott, und so läuft das und so wird das in Ewigkeit, wie unerforschlich sind seine Wege. Es ist immer noch ein bisschen anders, als wir es uns ausmalen. Sagt der Paulus, der ganz tief gelotet hat, am Schluss, merkt er, dass seine Sprache nicht ausreicht und seine Erkenntnis nicht ausreicht, um den Römern zu sagen, Mensch, was wir an Gott haben, an dem, der uns liebt, der in die Weltgeschichte eingegriffen hat, dass ich, armseliger Mensch, ewig in den Himmel kommen kann. Durch eine Tiefe der Weisheit Gottes. Unerforschlich, unerkundet. Lassen Sie uns singen von dem Lied 61. Wir müssen leider heute ein bisschen früher aufhören, weil ich nachher noch irgendjemand abholen muss. Lied 61, die Strophen 4 und 5, im Grund genommen, ist alles zusammengefasst in dem Lied von dieser Hedwig von Redern. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein Erbe, so reich und wirksam. Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dir, Jesus Christus. 61, die Strophen 4 und 5. Es sind zwei Bogen, vergessen Sie nicht beim Mitnehmen. Das eine ist das Siegeslied der Heilsgewissheit mit Vorderseite 7 und Rückseite 8 und daneben schon dieses Lied zur notwendigen Beeinflussung von Römer 9 und 11. Jetzt hätten wir doch 10 Minuten für Rückfragen, berücksichtigen Sie mich, meinem armseligen Gehör, dass wir es einigermaßen hinkriegen. Aber jetzt sind Sie dran, dass Sie Fragen stellen, die dann vertiefen, die helfen immer so viel weiter.
Bitte. Ja.
Was meinst du? Also ich habe vielleicht gemerkt, ich habe es aus dem Zusammenhang wieder konzentriert auf ein paar Gedanken, dass nicht wir erschlagen werden von der Fülle der einzelnen Aussagen, und wollte Ihnen eine Hilfe geben, damit, wenn Sie es jetzt nochmal durchlesen, sozusagen von diesen einzelnen Punkten aus beleuchtet bekommen, das Ganze, jedes Einzelne. Das gibt es durchaus, ich habe das ja gestern am Anfang zu sagen versucht, wenn unsere Kinder schreiben, dass meine Frau dann am Frühstück sich sagt, guck mal du, was Cornelia schreibt, und zitiert dann einen Satz, wir haben so viel Freude in unserer Gemeinde und mit Kindern, damit ich Lust bekomme, da gibt man doch den Brief her, ich möchte das Ganze lesen. Also der Ausschnitt ist sozusagen so Lust geben, damit wir das Ganze im Zusammenhang auch sehen. Und oft denke ich jetzt als einer, der verkündigen darf, auch sonntags im Gottesdienst, wenn wir oft solch einen Abschnitt aus den Briefen der Apostel lesen, zu Beginn der Predigt, dann ist die Gemeinde schon eingeschlafen, bis wir das anfangen, liebe Gemeinde. Anstatt, ich habe das bei Wilhelm Busch gelernt, der immer ein Bibelwort herausgenommen hat und dann sofort eingestiegen ist, damit nicht der Bibeltext, man sagt, ich verstehe das jetzt gerade nicht, und dann schaltet man ab. Ist zu schwer, das im Augenblick zu bringen. Kann auch eine wichtige Sache sein, dass wir, wenn Sie in Hauskreisen, in Bibelgruppen, Jugendkreisen, ein Wort herausnehmen und mit dem anfangen und dann aber sagen, jetzt lest auch mal das, was davor dahinter steht. Danke. Herr Graf, Sie wollten was? Das sind die Augenblicke der Meditation in der evangelischen Christenheit. Wenn man sagt, wir wollen jetzt ergänzen, bereichern, wer hat eine Frage, dann beginnt die große Stille. Endlich streckt jemand. Ja, bitte. Können wir das nicht auch schriftlich haben? Was Sie haben wollen, Sie können es auch schriftlich haben. Sie brauchen nicht einmal dazu sprechen. So, was wäre noch? Sonst mal weiter, ich darf noch mal am Montag kommen, freue mich drauf, Römer 12 und 13. Im Grunde genommen sagt der Apostel Paulus, das habe ich bei meinem Freund Dr. Rolf Balker gelernt, wo die griechischen Philosophen eine Fülle von Anweisungen geben, wie man richtig leben soll, sagt der Paulus immer, ihr seid doch selber von Gott gelehrt, wenn ihr wirklich mit Gott verbunden seid, brauche ich doch als Apostel euch nicht so viele Anweisungen zu geben. Die Liebe ist das Gesetz der Erfüllung, kommt, mach jetzt, pack jetzt an, lebt mal danach. Also deshalb Römer 12 ist wie ein Nachklapp, wo der Apostel Paulus noch ein paar Dinge benennt. Und Römer 13 allerdings das ganz wichtige Verhältnis zum römischen Staat, zum Staat überhaupt. Schon Jesus wurde gefragt, sollen wir dem römischen Staat Steuern zahlen? Sollen wir das ungerechte römische System unterstützen, hat Paulus aufgenommen. Der Paulus, der, als er im Gefängnis war, ich berufe mich auf den Kaiser, hat dem römischen Staat ungeheuer viel zugetraut. Und wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht den Staat schlecht machen, angefangen von der Polizei und vom Einwohnermeldeamt, als ob da lauter Idioten säßen und lauter böse Menschen. Der Staat, das merken wir an Gesellschaften, wo der Staat nicht mehr funktioniert, was da ein furchtbares Durcheinander ist. Der Staat sollte eigentlich der Gehilfe Gottes sein, um ein bisschen Ordnung zu schaffen und der schlimmsten Unruhe zu wehren. Also wir gehen auch am Montag auf hochinteressante Dinge zu und ich freue mich darauf. Danke für Ihr Zuhören. Es ist eine ganz große Hilfe, wie Sie mit zuhören. Herzlichen Dank und noch gesegnete Stunden am Wochenende.